Einen nennen es Totensonntag, die anderen nennen ihn Ewigkeitssonntag, den letzten Sonntag des Kirchenjahres. Morgen beginnt die Adventszeit. Mir gefällt die Bezeichnung Ewigkeitssonntag besser, weil sie den Fokus auf die Ewigkeit und nicht nur auf den Tod richtet. Wobei beide Bezeichnungen ihre Berechtigung haben. Es geht eben an diesem Sonntag um die letzten Dinge, um den Tod und das, was danach kommt. Und es ist wichtig, dass wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, aber nicht nur am Ende des Kirchenjahres, sondern eigentlich immer, so wie es im Psalm 90 heißt, lehre uns bedenken, unsere Lebenszeit, dass Weisheit in unser Herz kommt. Viele haben eher die Luther-Version im Ohr, wo es heißt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ja, weise und klug ist, wer das bedenkt, dass die Lebenszeit begrenzt ist und vor allem, dass wir hier in diesem Leben Entscheidungen treffen, die Auswirkungen für die Ewigkeit haben. Und so möchte ich heute mit euch am Ewigkeitssonntag eine Weissagung des Propheten Daniel betrachten. Daniel ist ja vielen eher bekannt von diesen faszinierenden Geschichten. Daniel in der Löwengrube, Daniel am babylonischen Königshof, die drei Männer im Feuerofen. Viele kennen diese Geschichten aus der Jungschar. Aber dieses Buch Daniel hat noch weit mehr zu bieten. Daniel lebte im 6. Jahrhundert vor Christus in Babylon am Hof des Königs Nebukadnezar und dessen Nachfolger. Also er erlebte einige Wechsel. Er erlebte hautnah diesen Wechsel den Niedergang des babylonischen Reiches und den Aufstieg des Perserreiches. Und der zweite Teil im Daniel-Buch, die Kapitel 7 bis 12, sind keine Geschichten, sondern ist eine Sammlung prophetischer Reden. Und in diesen prophetischen Reden wird der Lauf der Weltgeschichte vorgezeichnet. Besonders die letzten Visionen in den Kapitel 10 bis 12 sind erstaunlich konkret. Daniel sieht, wenn man es im Rückblick untersucht, voraus die Zeit 538, also unmittelbar seine Zukunft, bis in das erste Jahrhundert vor Christus. Das heißt, er sieht den Lauf der Weltpolitik der nächsten 400 Jahre voraus. Wüsste ich auch mal gerne, was in den nächsten 400 Jahren alles so passiert. Und liest man das jetzt im Rückblick und vergleicht das mit den Geschichtsbüchern, stellt man fest, wie genau Daniel das vorausgesagt hatte, die Ereignisse der Weltgeschichte von den Persern, Alexander des Großen, den Großen, den Römern. Das heißt, wenn das so exakt stimmt und manche Ausleger sagen, das ist gar, also so kritische Ausleger, die sagen, das ist gar keine richtige Prophetie, das hat er im Nachhinein erst, nachdem alles vorbei war, so geschrieben. Ich sehe das anders, dass das echte Prophetie ist. Das heißt, wenn das so genau ist, dann können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass also auch die weiteren Vorhersagen, die Daniel und die Bibel überhaupt schreibt, dass die noch genauso und präzise eintreffen werden. Denn Daniels Visionen gehen nicht nur in das erste Jahrhundert vor Christus, sondern sie gehen letztlich bis an das Ende der Zeit. Und das, was vorher schon eingetreten ist, so sicher wird auch das Ende, das Weitere so eintreffen. Und darum geht es in den wenigen Versen am Ende des Kapitels, des Buches Daniels in Kapitel 12. Da blickt er dann in das Ende der Zeit und sagt, in jener Zeit wird Michael, der große Engelsfürst, auftreten, der für dein Volk einsteht. Also das sagt der Engel zu dem Daniel. Es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie es seit Menschengedenken keine vergleichbare gab. Aber jeder einzelne Angehörige deines Volkes, dessen Name im Buch geschrieben steht, wird zu jener Zeit errettet werden. Und viele von denen, die in der Erde ruhen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Die Klugen werden so hell strahlen wie die Sonne. Und diejenigen, die andere auf den Weg der Gerechtigkeit geführt haben, werden für alle Ewigkeit funkeln wie die Sterne. Der Engel spricht also zu Daniel in diesem kurzen Abschnitt über die letzten Dinge. Er spricht von einer Zeit der großen Bedrängnis, der Auferstehung zum letzten Gericht und der Vollendung in Gottes neuer Welt. Auch Jesus spricht deutlich von dieser Zeit der Bedrängnis in seiner Endzeitrede Matthäus 24. Und da bezieht sich Jesus explizit auch auf diese Prophetie des Propheten Daniel. Da sagt Jesus, es wird eine Zeit kommen, da werdet ihr sehen, wovon der Prophet Daniel gesprochen hat. Das abscheuliche Götzenbild, das den heiligen Ort, an dem es steht, entweiht. Und da spricht er von der Zerstörung des Tempels durch die Römer im Jahr 70 nach Christus. Und ein späterer Schreiber fügt hier im Matthäus-Evangelium hinzu, wer dies liest, horche auf. Das ist also ein Nachtrag nach der Zerstörung des Tempels, also nach 70. Und er will damit den Leser sagen, schaut hin, das ist schon eingetreten. Denn das, und dann spricht Jesus um diese Zeit, 70 nach Christus, was das sein wird, wenn die Römer kommen werden, den Tempel zerstören werden, wenn das Volk Gottes, die Juden, vertrieben werden. Und dann geht Jesus weiter, macht er gleich einen Bogen in die letzte Zeit und sagt, es wird eine Schreckenszeit sein, wie die Welt sie noch nie erlebt hat und auch nie wieder erleben wird. Und wenn diese Zeit der Not nicht abgekürzt würde, würde die gesamte Menschheit umkommen. Doch wegen der Auserwählten Gottes wird sie abgekürzt werden. Jesus spricht also von einer Zeit der Bedrängnis in der Endzeit. Und davon spricht ja auch dieser Prophet Daniel. Und bei Daniel heißt dieses Wort Bedrängnis so viel wie zusammenschnüren oder einengen. Es wird also eine Zeit sein, in der das Volk Gottes enorm unter Druck stehen wird. Der Engel sagt zu Daniel, dein Volk. Also da denken wir jetzt sofort an Israel. Aber wir dürfen da durchaus weitersehen, denn der Engel sieht auch weiter. Es geht um die Angehörigen des Volkes Gottes. Und dann heißt es, diejenigen, die im Buch des Lebens stehen. Und dazu komme ich gleich noch. Im Buch des Lebens stehen alle, die an Jesus Christus glauben. Der Engel spricht hier von der schwersten Verfolgung der Gläubigen, die es jemals gab. Letzten Sonntag hatten wir diesen Gebetstag für verfolgte Christen, für unsere verfolgten Geschwister, haben wir da gebetet. Und wenn man die Berichte von oben dort so anschaut, entkennt man eindeutig die Richtung, dass man sagen muss, die Verfolgung der Christen nimmt zu in den letzten Jahren. Gottes Volk steht unter Druck. Und wir dürfen hier durchaus sehen, dass es nicht nur Volk Israel ist, sondern, so wie es im Epheserbrief heißt, dieses neue Volk Gottes, was aus Heiden und Christen ein neues Volk Gottes gebildet ist. Und sehr interessant, der Prophet Daniel, der Engel gibt hier dem Daniel einen Blick in die unsichtbare Welt. Er sagt, in jener Zeit, in dieser Zeit der Bedrängnis, in jener Zeit wird Michael, der große Engelsfürst, auftreten, der für dein Volk einsteht. Das heißt, die Verfolgung auf dieser Welt ist gekoppelt mit der unsichtbaren Welt. Und dieser große Engelsfürst Michael beschützt Gottes Volk. Die Bezeichnung Engelsfürst heißt, das gibt eine Rangordnung unter den Engeln. Und der Engelsfürst Michael scheint dann so der höchste, der ranghöchste Engel zu sein. Der mächtigste Engel. Und dieser Engel Michael ist dafür eingesetzt, dass er das Volk Gottes, also Heiden und Juden, also wir, die an Jesus Christus glauben, dass er sie beschützt. Er kämpft sozusagen in der unsichtbaren Welt für sein Volk. In Kapitel 10, ab Vers 13 im Danielbuch, bekommen wir einen kleinen Einblick, was sich da in der unsichtbaren Welt alles so abspielt. Demnach gibt es gefallene Engel, also Engel des Satans, die für bestimmte Reiche zuständig sind, also bestimmte Nationen dieser Welt. Es heißt dort, es gibt einen Engel für das Königreich Persien, der für das Königreich Persien kämpft. Dann gibt es einen Engel für Griechenland, Alexander den Großen, sein Reich. Auch aus der Versuchungsgeschichte von Jesu wissen wir, dass der Satan zu Jesus sagt, ich gebe dir alle Reiche dieser Welt, wenn du vor mir niederkniest. Das heißt, Satan hat Vollmacht, hat Macht über die Reiche dieser Welt. Er kann sie zuteilen, wem er will, in der unsichtbaren Welt. Und er hat gesagt, ich kann dir alle diese Reiche geben, die ich jetzt Engeln gegeben habe. Das heißt, hinter den irdischen Weltreichen, die wir so wahrnehmen, oder den Nationen, stehen in der unsichtbaren Welt Mächte des Satans. Es finden also nicht nur auf dieser Welt sichtbare Kriege statt, sondern auch in der unsichtbaren Welt wird gekämpft um diese Reiche. In Daniel 10, 13 zum Beispiel heißt es, der Engelfürst von Persien hat sich mir, also der Engel, der das erzählt, der Engelfürst von Persien hat sich mir 21 Tage lang widersetzt, bis mir schließlich der Erzengel Michael zu Hilfe kam und für mich den Kampf mit dem Engelfürsten von Persien aufnahm. Also die haben da um Persien gekämpft. Der böse Engel Satans und der Engel Gottes. Die kämpfen in der unsichtbaren Welt um Reiche. Das lässt uns nochmal ganz neu auch sehen, wenn hier Kriege auf dieser Welt stattfinden, Und ich denke, da sind wir uns auch einig, die NS-Zeit, das Naziregime, das hatte dämonische Züge. Wenn wir das ernst nehmen, dann verstehen wir, was Paulus im Epheserbrief Kapitel 6 schreibt, wo er von dieser Waffenrüstung schreibt, wo er sagt, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt und jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen. Also eindeutig, es gibt Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen. Aber in Römer 8 betont er auch, ich bin überzeugt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte. Also vor diesen Mächten müssen wir keine Angst haben. Das heißt, wenn das Volk Gottes unter diesem Verfolgungsdruck steht, dann hat das auch was mit unsichtbaren Mächten zu tun. Dort findet ein Kampf der Mächte statt in der unsichtbaren Welt. Und der Engel lässt hier Daniel wissen, dass Michael, der ranghöchste Engel, für sein Volk eintreten wird in der unsichtbaren Welt und kämpfen wird. Also da findet dann parallel ein Kampf statt. Hier auf dieser Welt, wo die Gemeinde Gottes, wo das Volk Gottes gequält und unterdrückt wird und in der unsichtbaren Welt, wo die Engelmächte dafür eintreten und wissen auch dann, dass Verfolgung nicht nur eine menschliche Dimension hat, sondern eben auch eine dämonische Dimension. Und das Tröstliche schon vorweg, die Angehörigen des Volkes Gottes werden gerettet werden. Diejenigen, die im Buch des Lebens stehen. Und damit komme ich zu einem nächsten Gedankenkreis, dem Buch des Lebens. Aber zuvor möchte ich noch auf ein kleines Detail hinweisen. Das heißt, Gottes Volk wird in jener Zeit gerettet werden. Oder man kann auch übersetzen, in dieser Zeit wird das Volk Gottes gerettet werden. Das heißt, sie werden diese Bedrängnis durchstehen müssen. Aber der Engel Michael wird für sie kämpfen. Und retten, das muss man hier umfassend verstehen. Das heißt nicht nur, dass man vielleicht herausgerettet wird aus dieser Verfolgungssituation, sondern dass man in dieser Verfolgungssituation gerettet wird. Das heißt, dass man es durchstehen wird, dass die Seele nicht verloren geht. Das heißt aber auch, dass man durchaus wegen seines Glaubens sterben kann. Und das passiert ja auch auf dieser Welt, dass Gläubige wegen ihres Glaubens sterben, aber trotzdem gerettet werden, dass sie eben nicht den Glauben verlieren. So kann man das verstehen. Denn unsere verfolgten Geschwister, die stehen nicht alleine in diesem Kampf. Sie sind, wie es Dietrich Bonhoeffer treffend schreibt, von guten Mächten wunderbar geborgen. Wenn wir das jetzt mal so hören, auch mit dieser Engelswelt, da hat Bonhoeffer schon einen sehr tiefen Blick auch in seinem Lied formuliert. Von guten Mächten, von diesen Engelmächten wunderbar geborgen, in dieser Bedrängnissituation, was er ja auch erlebt hat. Jeder, der im Buch des Lebens steht, wird gerettet werden, heißt es. Und von diesem Buch des Lebens spricht auch Jesus. Als seine Jünger zum ersten Mal von einem Missionseinsatz nach Hause kamen, begeistert erzählen, wie sie Kranke geheilt haben, wie sie Dämonen ausgetrieben haben, da sagt Jesus, freut euch nicht darüber, dass euch die bösen Geister untertan sind. Auch das ist tröstlich zu wissen, dass wir Vollmacht und Macht haben, auch über diese bösen Mächte, dass sie uns nichts anhaben können. Aber Jesus sagt, freut euch jetzt nicht darüber, dass ihr Vollmacht habt über die bösen Geister, sondern dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind, dass eure Namen im Himmel eingetragen sind. Und Paulus schreibt auch im Brief an die Philipper über seine Mitarbeiter, dass diese im Buch des Lebens eingetragen sind. Er sagt, sie, also meine Mitarbeiter, sie haben doch mit großem Einsatz mit mir gearbeitet, um anderen von der guten Botschaft zu erzählen. Auch mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern haben sie zusammengearbeitet, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Also das Team von Paulus, sagt er, die stehen im Buch des Lebens. Und dann taucht dieses Buch des Lebens wiederum in der Offenbarung auf. In Kapitel 3, Vers 5 wird angedeutet, dass man aus diesem Lebensbuch wieder ausgetragen werden kann, also dass der Name wieder gelöscht wird. Da sagt Jesus seiner Gemeinde, wer siegreich ist, wird in weiße Kleider gekleidet werden und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen, sondern vor meinem Vater und seinen Engeln bekennen, dass er zu mir gehört. Das heißt, wer treu an Jesus festhält, wird nicht aus diesem Buch ausgelöscht werden. Und er wird einen Platz in Gottes neue Welt haben. Vor kurzem waren wir zu einem Kurzurlaub in Berlin. Und ich hatte unser Hotel über Internet, in einer Internetplattform gebucht. Jetzt standen wir in diesem Hotel vor der Rezeption und war vor uns noch jemand dran. Plötzlich kam mir der Gedanke, was ist eigentlich, wenn das nicht funktioniert hat mit dieser Internetplattform, diese Buchung. Was ist, wenn mein Name, wenn unser Name jetzt nicht in diesem Computer drin steht? Dann stehen wir ganz schön dumm da in Berlin. Gut, dann kamen wir dran, ich habe meinen Namen genannt, der Mitarbeiter an der Rezeption sagt, Moment, gib den Namen ein. Und dann sagt er, alles klar, hier sind Unterlagen, hier ist der Schlüssel. Das war ein gutes Gefühl, dass mein Name, dass unser Name im Buch des Hotels, also im Computer stand. Und wir bekamen ein Zimmer. Schrecklich der Gedanke, wenn er sagt, tut mir leid, Ihr Name steht hier nicht drin, dann stehst du in Berlin, hast kein Zimmer. Ich dachte, so ist das mit dem Buch des Lebens. Glücklich ist, wessen Name eingetragen ist. Wenn wir mal in der himmlischen Rezeption stehen, gibt es ja diese Karikaturen, aber da ist durchaus was dran. Wenn wir da wirklich mal da stehen und wir eine Wohnung im Himmel haben. Jesus hat gesagt, ich gehe hin, euch die Wohnung vorzubereiten. Und er sagt, in dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Also Jesus hat alles vorbereitet und gut, wer da schon eine Wohnung gebucht hat im Himmel. Wer das weiß, ich habe im Himmel schon eine Wohnung gebucht. Wer im Buch des Lebens eingetragen ist, für den steht im Himmel eine Wohnung bereit. Was für eine Aussicht, oder? So kann man seinem Ende getrost entgegengehen. Und dann sagt der Engel zu Daniel, was nach dem Ende sein wird. Der Tod wird nicht das Ende sein, sondern da kommt noch was in Vers 3. Manche hoffen ja, dass der Tod dann das Ende ist, dass sie sich nichts und niemanden mehr verantworten müssen, aber Daniel sagt ganz klar, oder der Engel sagt es ganz klar, da kommt noch was, da gibt es eine Auferstehung. Viele von denen, die in der Erde ruhen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Der Engel spricht hier von der Auferstehung zum Gericht, und das ist ein Thema, was nicht sehr populär ist, dass es eben zwei Ausgänge gibt am Ende zum das Gericht, in den Himmel oder auch in die Verdammnis. Schmach und Schande heißt es hier. Etwas irritierend ist die Aussage viele. Der Engel sagt jetzt aber nicht, was es mit diesen vielen auf sich hat, warum das viele sind. Und die Ausleger rätseln auch rum, was ist da wohl mit gemeint. Wir sollen jetzt da nicht spekulieren. Wenn uns die Bibel da keine Antwort drauf gibt, soll man es auf sich beruhen lassen, sondern und uns lediglich an dieser Aussage orientieren, dass es eine Auferstehung zum Gericht geben wird. Und davon schreibt auch Johannes in seiner Vision. Es ist übrigens erstaunlich, wie sich die Offenbarung des Johannes und der Prophet Daniel ähneln in ihren Darstellungen. Und da kommen kritische Ausleger zum Schluss, dass Johannes bei Daniel abgeschrieben hat oder dass er sich von Daniel hat inspirieren lassen. Könnte man meinen. Ich sehe es aber eher so, es geht um diese eine Offenbarung Gottes, die schon Daniel im Alten Testament bekam und die Johannes nochmal genauer und präziser bekommen hat. Und man merkt, das deckt sich. Das geht in das Gleiche. Und Daniel durfte schon sehen, auch von der Auferstehung, auch das ist eigentlich sensationell für das Alte Testament, dass Daniel im Alten Testament schon so klar von der Auferstehung reden konnte. Und Johannes sah es noch viel präziser und er beschreibt dieses Szenario so in Offenbarung 20, ab Vers 11. Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Und der Himmel und die Erde und der Himmel flohen vor seiner Gegenwart, aber sie fanden keinen Ort, um sich zu verbergen. Ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor Gottes Thron stehen. Und es wurden Bücher aufgeschlagen, darunter auch das Buch des Lebens. Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand, nach dem, was sie getan hatten. Das Meer gab die Toten her, die darin waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten her, die in ihnen waren. Sie alle wurden nach ihren Taten gerichtet. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Daniel und Johannes sehen beide übereinstimmend die Auferstehung zum Gericht. Das heißt, alle Menschen werden wieder auferstehen und sich dann einmal vor Gott verantworten müssen. Die Großen und die Kleinen, die Hitler, die Stalins und die Opfer, die Reichen und die Armen, die Präsidenten und die Arbeiter. Keiner wird sich diesem Gericht entziehen können. Und alles, was wir getan haben, ist in Büchern aufgeschrieben, unvorstellbar. Es ist alles aufgezeichnet. Alles, was ich jemals gedacht, getan und gesagt habe, ist aufgezeichnet Und alles, was wir getan haben in unserem Leben, werden wir einmal vor Gott verantworten müssen und werden danach gerichtet werden. Aber, und jetzt kommt eine interessante Wendung. Am Ende ist nicht entscheidend, was in den Büchern steht. Wie viele guten und schlechten Taten wir getan haben und ob die sich irgendwie ausgleichen. Das ist ja auch so eine Hoffnung von Leuten, dass sie sagen, naja, das wird sich hoffentlich irgendwie die Waage halten, wird schon gut gehen. Das ist letztlich gar nicht entscheidend, wie viele guten und schlechten Taten ich habe, sondern entscheidend ist, ob jemand im Buch des Lebens steht. Es heißt, alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, werden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Das heißt, entscheidend über Himmel und Hölle sind nicht unsere guten Werke. Weder die guten noch die schlechten spielen überhaupt keine Rolle, wenn es darum geht, Himmel oder Hölle, sondern allein entscheidend ist die Frage, ob jemand im Buch des Lebens steht. Jesus hat dazu einmal gesagt in Johannes 5, Vers 24, ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Das, finde ich, ist eine strahlende, deutliche Aussage, an der ich mich festhalte. Und damit wird deutlich, wie man in dieses Buch des Lebens kommt und was das konkret bedeutet. Das heißt, Jesus sagt, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat. Das heißt, wer glaubt, dass Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat. Wer glaubt, dass Gott seinen Sohn am Kreuz geopfert hat für seine Schuld, der wird in das Buch des Lebens eingetragen. Der hat das ewige Leben. Das heißt, allein durch den Glauben werden wir in dieses Buch des Lebens eingetragen. Wer also glaubt, dass Jesus stellvertretend für seine Schuld gerichtet wurde, wer das glaubt, der gilt als gerichtet. Und wenn jemand schon gerichtet ist, muss er nicht mehr ins Gericht. Das ist die Konsequenz. Denn er selbst ist ja schon, oder er gilt als gerichtet, weil Jesus stellvertretend für ihn gerichtet ist. Das heißt, wer an Jesus glaubt, dessen Sünden sind schon gerichtet und bestraft worden. Das heißt, er muss gar nicht mehr ins Gericht. Deshalb kann Jesus sagen, wer meine Worte hört und glaubt, der mich gesandt hat, kommt nicht mehr in das Gericht. Weil das Gericht schon stattgefunden hat, auf Golgatha. Das heißt, wer im Buch des Lebens steht, der muss bei diesem Gericht gar nicht mehr antreten. Da brauchen wir gar keine Angst zu haben. Wer im Buch des Lebens steht, weiß, dieses Gericht, diese Auferstehung zum Gericht, heißt für mich nicht Auferstehung, dass ich mich nochmal vor Gott um Tod oder Leben verantworten muss, sondern ich werde gleich in Gottes Reich eingehen. Ich muss keine Angst mehr haben vor diesem Gericht. Ich muss keine Angst haben vor diesen Büchern, die aufgemacht werden und die da über mein Leben offen Dinge offenlegen. Ist alles schon gerichtet, brauche ich keine Angst mehr davor zu haben. Alle, die mein Wort hören, sagt Jesus, und dem Glauben, der mich gesandt hat, haben das Leben. Sie haben jetzt schon das Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Sie haben es jetzt schon, gehören jetzt schon dazu. Er wird auferstehen zum ewigen Leben. Was sind das für Aussichten? Daran will ich mich festhalten. Und dann nennt uns der Engel hier noch eine ganz spezielle Aussicht, die wir so in der Offenbarung des Johannes nicht finden. Das ist komisch, was hier steht. Er sagt, die Klugen werden so hell strahlen wie die Sonne und diejenigen, die andere auf den Weg der Gerechtigkeit geführt haben, werden für alle Ewigkeit funkeln wie die Sterne. Jetzt lenkt der Engel den Blick auf eine bestimmte Gruppe der Erlösten. Er sagt, die Klugen, damit sind offenbar die Lehrer gemeint. Man kann dieses hebräische Wort mit die Verständigen oder die Lehrer bezeichnen. Und der zweite Satzteil macht deutlich, was diese Lehrer jetzt auszeichnet. Er sagt, sie haben andere auf den Weg der Gerechtigkeit geführt. Das sind jetzt also nicht die Deutsch- und Mathelehrer, sondern das sind die Lehrer, wie sie im Neuen Testament bezeichnet werden. Lehrer, die die Gemeinde lehren. Lehrer, die Menschen auf den Weg des Glaubens führen. Lehrer, die die Gemeinde unterrichtet haben, damit sie im Glauben fester wird. Diese Lehrer werden, so wie es hier steht, besonders ausgezeichnet werden, dass sie strahlen wie die Sonne. Ich habe so gedacht, ja, da hast du den richtigen Beruf gewählt. Aber vorsichtig. Vorsichtig. Jakobus schreibt in seinem Brief dazu, Jakobus 3,1, drängt euch nicht danach, Lehrer zu sein, meine Brüder. Ihr wisst ja, dass wir als Lehrer ein strengeres Gericht zu erwarten haben. Und das deckt sich mit dem hier. Also Lehrer werden nochmal ganz besonders beurteilt werden, wie sie ihre Gabe verwendet haben. Lehrer in der Gemeinde haben besondere Verantwortung und werden entsprechend auch anders belohnt werden. Sie werden aber besonders streng von Gott beurteilt werden, wie sie gelehrt haben. Und das ist jetzt erstmal ein Anspruch. Denn Lehrer haben eine Schlüsselfunktion. Sie können falsch lehren. Sie können den Leuten nach den Mund reden und sagen das, was die Leute gerne hören. Sie können die unbequemen Dinge, die hier stehen, verschweigen. Und das, was sie lehren, hat Einfluss auf das Leben vieler Menschen. Am vergangenen Donnerstag hatte ich Andacht in der Tagespflege in Biebertal. Bin ich so gelegentlich mal dran. Und ich hatte mich entschieden, weil es eben auf diesen Ewigkeitssonntag zugeht, dass ich diesen Text dort auch bei diesen alten Menschen in der Andacht halte. Mit mir saßen dann 19 alte Menschen am Tisch. Wir sitzen da so an der Kaffeetafel, an der großen Tafel. Und auf einmal kam in der Vorbereitung Zweifel. Kann ich diese Botschaft diesen Leuten da zumuten? Kann ich in dieser halben Stunde, die ich da habe für diese Andacht, kann ich da das Thema Tod, Gericht, Himmel, Hölle aufreißen, die alle ganz verrückt machen? Angenehm ist so eine Botschaft am Nachmittag, wo man anschließend nochmal Kaffee und Kuchen isst, nicht. Kann ich das machen? Ich hatte ernsthaft Zweifel. Dann dachte ich, nee, ich kann und darf das diesen Menschen nicht verschweigen. Ich muss das denen sagen. Vielleicht ist das die letzte Gelegenheit. Einige werden vielleicht nicht mehr lange leben. Vielleicht ist das die letzte Gelegenheit, dass da ein Mensch das Evangelium nochmal hört. Und die Konsequenz auch, was seine Entscheidung letztlich für dieses Evangelium bedeutet. Und ich habe dann den Leuten auch ein Übergabegebet angeboten. Ich sagte, ich lese euch das jetzt vor. Und dann nachher werde ich das beten und wer mag, der darf das mitbeten. Und bei einem Mann habe ich dann ein deutliches Amen gehört, nachdem ich dieses Gebet gesprochen habe. Er hat gesagt, ihr könnt das in der Stille mitbeten. Und bei einem hörte ich so ein richtig deutliches Amen. Da dachte ich, ja, wenn er das jetzt für sich gesprochen hat, hat es einer für sich festgemacht. Wir haben als Lehrer eine hohe Verantwortung, dass wir das Wort Gottes klar verkündigen. Vor allem, dass Menschen auf diesen Weg des Glaubens geführt werden. Daher dann eben auch diese besondere Auszeichnung in der Ewigkeit. Aber das betrifft jetzt nicht nur die Lehrer, das geht ja noch weiter. Er sagt, alle, die Menschen auf den Weg des Glaubens geführt haben, werden strahlen wie die Sterne. Das ist doch das Schönste, oder? Das ist das Schönste, was man tun kann, wenn man einem Menschen helfen kann, auf den Weg des Glaubens zu führen. Dass er gerechtfertigt wird. Dass er bei der Auferstehung nicht mehr in das Gericht kommt, sondern jetzt schon vom Tod zum ewigen Leben übergegangen ist. Von daher, lasst uns diese Gelegenheiten nutzen. Und das ist ja im Moment auch so unsere Gemeinde, nicht Programm, aber unser Anliegen, dass wir uns mit Menschen auf den Weg des Glaubens machen. Das Ziel ist nächstes Jahr Pro Christ, wo Entscheidungen fallen können für die Ewigkeit. Der Glaubenskurs, den wir dann im März, April starten werden, nach Pro Christ, dass dort Entscheidungen für die Ewigkeit fallen, dass Menschen zum Glauben kommen. Und da dabei zu sein, ist doch das Schönste, was man sich vorstellen kann, wenn man sich um die wesentlichen Dinge kümmert, wenn man Menschen helfen kann, auf diesen Weg des Glaubens zu kommen. Und wenn man das dann erleben kann, wenn Menschen zum Glauben kommen, das ist das Größte, das Schönste. Da kann man jetzt schon strahlen und in der Ewigkeit wird man noch viel mehr strahlen. Schöne Aussichten. Ja, was machen wir mit dieser kurzen Weissagung des Daniel? Wie sollen wir damit jetzt umgehen? Diese Worte sollen uns zunächst einmal trösten, dass wir erkennen, der Tod ist nicht das Ende. Da kommt noch was. Wir erwarten ein Leben in Gottes neuer Welt. Diese Botschaft soll uns aber auch prüfen, ob wir im Buch des Lebens stehen. Dass jeder für sich prüft. Stehst du in diesem Buch des Lebens? Sie soll uns ermahnen, dass wir dranbleiben. Es gibt die Möglichkeit, auch ausgetragen zu werden aus diesem Buch. Von daher bleibt dran, dass eure Namen im Buch dieses Lebens stehen. Und zuletzt will uns diese kurzen Verse auch motivieren, dass wir Menschen einladen auf diesen Weg des Glaubens. Amen.